Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Traumatherapie. Und diesmal geht es um schwierige Zustände für den Therapeuten. Das heißt, ich möchte zwei instabile Zustände von Patienten oder Klienten beschreiben, die sehr ähnlich sind, aber grundlegend anders zu handhaben sind. Das heißt, das Video richtet sich sowohl an Fachpersonal als auch an Betroffene. Ich bin ein Verfechter von offenen Standards. Ich komme ja aus der IT und das sehe ich genauso in dem Therapiebereich. Ich möchte, dass Klienten und Betroffene genau das Gleiche oder zumindest annähernd das gleiche Verständnis haben für das, was in der Therapie passiert, wie Trauma ursächlich zusammenhängt und eben wie es zu lösen ist. Und das Gefälle, und es ist ja eine Art Machtgefälle, von einem Therapeuten, von einem Spezialisten zu einem sich hilflos fühlenden Klienten, das können wir damit ein bisschen in Balance bringen. Und in der Traumatherapie ist es ja so, dass wir letztlich mit extremen Erlebnissen und Zuständen zu tun haben und jeder Therapeut weiß, dass das aber oftmals gar nicht erstmal so im Klienten erscheint, sondern es kann sein, dass er sehr ruhig und sehr gesammelt wirkt und sehr reflektiert und dass darunter aber extreme Zustände im Nervensystem unter Kontrolle gehalten werden. Es kann aber auch sein, dass ein Klient kommt und extrem instabil wirkt und sich an der Grenze von einer Panikattacke oder von einem hysterischen Anfall scheinbar befindet oder tatsächlich befindet. Und dann gibt es natürlich auch Umstände, wo wir einen akuten psychischen oder tatsächlich medizinischen Notfall vor uns haben. Was ich jetzt beschreiben möchte, ist sozusagen in der Mitte. Das heißt, wir haben keinen Notfall, weder psychisch noch medizinisch. Also als Therapeut holen wir uns, bei dem, was ich jetzt beschreibe, ist, wenn man weiß, wie damit umzugehen ist, brauchen wir keine Hilfe holen. Ansonsten natürlich Notarzt und oder Polizei. Und wenn derjenige stabil ist, dann natürlich sowieso, dann arbeiten wir in der Regel prozessorientiert. Das heißt, wir haben eine Plattform von Stabilität im Klienten, mit der wir prozessorientiert im Bindungskontext arbeiten können und so diese Plattform an Stabilität durch Integration und neue Erfahrungen erweitern können. Wie gesagt, was ich jetzt aber beschreiben möchte, ist dazwischen. Das heißt, wir haben Instabilität, die so groß ist, dass keine Prozessarbeit möglich ist. Und ich hatte das in einem Textbeitrag schon beschrieben, den Unterschied zwischen strukturbasierter Arbeit und prozessorientierter Arbeit. Und hier in diesem Beitrag geht es eben um zwei Szenarien, wo, wie gesagt, keine Prozessarbeit möglich ist, weil die Stabilität fehlt, sondern es geht um strukturbasierte Arbeit. Wir stellen also zunächst Stabilität her. Und das bedeutet zunächst Stabilität in der Sitzung für uns, damit ich überhaupt irgendwas Neues oder überhaupt irgendwie mit dem Klienten grundsätzlich arbeiten kann. So, und von den schwierigen Zuständen aus Sicht der Traumatherapie gibt es ja im Prinzip nicht so viele, sondern ich zähle die mal auf nochmal. Das ist Dissoziation, Freeze, Überflutung und im Extremfall Flashback, was von der Kategorie zur Überflutung gehört. In der Regel ist es so, dass bei Dissoziation und Freeze die Psyche stabil ist. Ja? Und das, was die Herausforderung für einen Therapeuten darstellt und vor allem für Therapeuten, die jetzt nicht im Traumabereich geschult sind oder da Erfahrung haben, ist eben Überflutung. Und da möchte ich zwei unterschiedliche Überflutungsarten mal kurz beschreiben und auf die Unterschiede hinweisen, weil es wichtig ist, das korrekt zu adressieren, weil es sonst nicht zu einer Stabilisierung kommt, sondern eher zu einer noch weiteren Destabilisierung. Also, worum geht's? Wir reden also von Überflutung und zwei unterschiedliche Arten. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, wieso zwei unterschiedliche Arten? Überflutung ist doch Überflutung. Prinzipiell ja, aber der Kontext für das Nervensystem kann unterschiedlich sein. Und die zwei Varianten, die ich beschreiben möchte, ist, im ersten Fall geht es um eine Überflutung, die einen körperlichen Übergriff in der Kindheit oder in der Vergangenheit zur Ursache hat. Und im zweiten Fall geht es um eine Überflutung, die auf Bindungsebene die Ursache hat. Da geht es also nicht um einen körperlichen Übergriff, sondern da ist eher ein Bindungsverlust oder ein emotionaler Missbrauch dahinter. Und das sind zwei unterschiedliche Szenarien, die erstmal, wenn man da wenig Erfahrung hat, ganz exakt gleich aussehen können. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass der Klient reinkommt in eine Gruppe oder in die Einzelsitzung und sofort anfängt zu weinen. Ununterbrochen weinen und kann sich überhaupt nicht mehr finden, kommt überhaupt nicht mehr zu sich. Und die Frage ist aber, um welche Art von Überflutung geht es denn da? Und es gibt dann Unterschied und das kann man spüren. Das ist jetzt, es wäre natürlich besser, das zu zeigen, aber das kann man natürlich nicht auf dem Video wirklich zeigen. Deswegen, ich beschreibe das einfach und hoffe, dass das Betroffene und Therapeuten, dass ihr davon trotzdem profitieren könnt. Also wenn ihr diese Situation habt, dass jemand zu euch kommt und der instabil ist, das heißt, keine Orientierung, ist wie in einem Film drin, ist am Kollabieren, Tränen, extreme Nervosität und so weiter, dann werdet ihr einen Unterschied spüren. Und zwar, wenn das resultiert aus einem früheren körperlichen Übergriff, wie einem Verbrechen oder einem Missbrauch, dann werdet ihr spüren, dass es dem Nervensystem um physischen Abstand geht. Das heißt, ihr werdet einfach spüren, dass ihr gerne physisch weiter weg wollt von dem Klienten. Ja? Im anderen Fall, wenn es um Bindungsverlust oder ein Trauma, was auf eher der Beziehungsebene im emotionalen Bereich stattgefunden hat, dann werdet ihr genau das Gegenteil spüren, nämlich dass ihr ganz nah an dem Klienten dran sein wollt, ja, oder anders ausgedrückt, ihr spürt, dass das Nervensystem ganz viel Nähe braucht und ganz, ganz engen Kontakt. Und trotzdem sieht der Zustand nach außen vom Klienten unter Umständen völlig gleich aus. Kann man äußerlich erstmal weniger unterscheiden. Also das ist für mich in so einer Situation das Kriterium, wie ich mich in Bezug zu dem Klienten fühle. Natürlich, wenn ich selber damit überfordert bin und mich selber das unsicher macht, dann bin ich mit mir beschäftigt und kann dann natürlich nicht adäquat reagieren. Aber wenn ich innerlich ruhig bin und das schon eben öfters erlebt habe und Erfahrung gesammelt habe, dann kann ich da ganz ruhig bleiben und sehe und weiß, es ist kein Notfall, es ist nur eine Überflutung. Und dann kann ich genau spüren, was braucht das Nervensystem. Im ersten Fall, wenn es eher um körperlichen Übergriff geht, dann ist auch der Drang zu weinen, der ist nicht so stark. Also das kann schon sein, dass man das äußerlich unterscheiden kann. Da geht es eher in der Regel um Erstarrung, um Angst. Ja? Aber es kann, wie gesagt, auch so sein, dass derjenige ständig am Weinen ist. Und die Vorgehensweise in diesem Fall ist eben grundlegend anders. In diesem Fall muss ich das ist mein präferierter Weg, um damit umzugehen, der sich bewährt hat, muss ich dem Nervensystem des Klienten beibringen, dass er heute, jetzt mit mir in dieser Sitzung, den physischen Abstand selber bestimmen kann, aber ohne, dass er den Kontakt und die Kommunikation mit mir verliert. Weil das ist ja verdrahtet in dem Nervensystem. Ich habe Übergriff erlebt und wenn ich mich wehre oder trenne, dann passiert die Katastrophe. Ja? Oder ich konnte das nicht mal. Also muss ich diese Information, die das Nervensystem überhaupt nicht kennt, es kennt dieses Bindungsmuster nicht, ich darf Distanz oder Nähe selber steuern und ich bleibe im Kontakt und in der Kommunikation. Das kennt dieser Körper nicht. Ja? Also muss ich ihm diese Erfahrung ermöglichen. Und das passiert, im Prinzip ist das Schocktraumaarbeit, dass ich demjenigen anbiete, physisch Distanz herzustellen, ja, und ich delegiere die Energie und die Macht in der Sitzung, die Kontrolle, die delegiere ich an den Klienten und ich mache Vorschläge. Ich bin nicht direktiv, überhaupt nicht, das wäre logischerweise kontraproduktiv, sondern ich mache Vorschläge und frage nach Erfahrung, wie sich das anfühlt. Ja, und es geht darum, wirklich zu experimentieren auch, und zu helfen, zu sagen, du kannst hier weiter weggehen, du kannst dich auch 10 Meter entfernt in die Ecke vom Raum setzen. Schau mal, wie sich das anfühlt, wenn du selber ein bisschen weiter weggehst. Wie fühlt sich das jetzt an? Möchtest du wieder näher hinkommen? Möchtest du vielleicht noch weiter weg? Und die Reaktion ist sofort da. Das wirkt sofort, weil eben exakt das Gegenteil ins Nervensystem kommt, wie derjenige sozusagen programmiert ist zum Überleben. Das wirkt sofort. Und meistens pendelt man dann so ein bisschen hin und her, der Klient pendelt zwischen Nähe und Distanz hin und her, und dann geht es auch darum, kognitiv sozusagen das zu übermitteln, worum es da geht, dass eben heute, das zu erklären, dass heute jederzeit Abstand hergestellt werden kann, dass man im Notfall sich in der Notwehr auch körperlich wehren kann, dass das gesetzlich verankert ist, dass man im Notfall die Polizei rufen kann, dass man um Hilfe rufen kann, Freunde um Hilfe rufen kann und so weiter. Also bei realer Bedrohung, dass heute es möglich ist, sich zu wehren, dass es Optionen gibt und dass es auf der Beziehungsebene möglich ist, das Maß an Nähe und Distanz durch Kommunikation zu steuern. Und diese Erfahrung braucht der Klient, und zwar als Erfahrung und als Wissen. Die Erfahrung braucht vor allem der Körper. Also mache ich mit dem Klienten, wenn er das möchte, ich mache einen Vorschlag, Übungen, wo er körperlich das erfahren kann. Und zwar wiederum in diesen 2 Kategorien, Sicherheit und Beziehung. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Ein Beispiel, um das zu verankern für das reale Verteidigungsszenario, wäre, dass ich in der einfachsten Variante denjenigen einlade, mal eine Abwehrgeste zu machen, zum Beispiel so mit den Händen ganz deutlich und gleichzeitig laut zu sagen, hau ab. Ja. Das macht etwas mit dem Körper, was dieser Körper noch nicht kennt. Und dann kann man das sozusagen weiter steigern, dass man demjenigen dann jemand gegenüberstellt, wo er das dann macht, und derjenige sofort weggeht, weiter weggeht, wenn diese Übung gemacht wird. Und später auch kann man das machen, dass man denjenigen näher rankommen lässt und dann diese Reaktion, die Abwehrreaktion und das Aussprechen machen lässt und derjenige sofort wieder weggeht. Und all das führt zu einer Verankerung im Körper, dass das eben heute möglich ist. Und wichtig ist eine physische Bewegung und ein sprachlicher Ausdruck gleichzeitig. Deswegen hau ab. Ja? Und das immer wieder machen, und dann, das führt sofort führt das zu einer Veränderung und zu einer Stabilisierung, in der Regel. So, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wacht derjenige wie auf, der kommt wie zu sich, fängt an, sich umzugucken und kommt zur Ruhe. Und das ganze Brimborium von Stress, Angst und Tränen ist zu Ende. Und es hat was mit Kontakt zu tun. Ja, in dem Moment, wo Sicherheit im Nervensystem angekommen ist, dadurch, dass eben der Körper kapiert, dass er heute was machen und sagen kann, kommt das Nervensystem zur Besinnung und kann Kontakt herstellen. Und dann sieht derjenige, ach so, ich bin gar nicht bedroht im Moment. Im Moment bin ich nicht in Lebensgefahr. Na, und dann gibt es wirklich intensive Release-Prozesse, und das Nervensystem hat eine neue Erfahrung gemacht. Und dann kann man, wenn das sich richtig anfühlt, könnte man dann noch mit der Prozessarbeit weitermachen. Oder man lässt das erstmal da stehen, lässt es wirken, macht es nach einer Woche nochmal, bis das physisch erstmal diese Überlebensreaktion verankert ist. Auf der Beziehungsebene bedeutet das, man lässt denjenigen einem gegenüber einmal sagen, zum Beispiel, du, das wird mir jetzt zu nah, ich brauche mehr Abstand. Und das würde ich natürlich nach dieser Geschichte machen, die ich zuerst beschrieben habe. Das heißt, zuerst die Überlebensebene bei realer Gefahr machen lassen, wie ich es gerade beschrieben habe, und dann danach eben statt das Ausagieren zur Verteidigung in die Kommunikation zu gehen. Und auch das ist für solche Menschen eine riesen Herausforderung, weil die das nicht kennen, dass sie das einfach kommunizieren dürfen. Ich brauche mehr Abstand, tut mir leid, das wird mir zu nah. Ja? Und dann den Gegenüber fragen, macht dir das was aus, wenn du sowas hörst? Und dann hört der, nein, macht mir nichts aus. So. Und dann kommt wiederum was völlig Neues für die Beziehungsebene in das Nervensystem des Klienten. Und so haben wir in relativ kurzer Zeit jemanden stabilisiert und können dann eben nach und nach zur eigentlichen Prozessarbeit übergehen und das eigentliche Problem lösen. Das, was ich jetzt beschrieben habe, löst das Problem noch nicht. Das ist eine reine Stabilisierungsmaßnahme, um überhaupt mit der Problemlösung beginnen zu können. Und das Problem an sich, die Ursache, sage ich ja auch immer wieder, ist im Kopf ein Konstrukt in der Mentalität, wie Beziehung angeblich ist. Und das lösen wir dann in der tatsächlichen Prozessbindungsarbeit auf und etablieren ein neues Bindungsmuster. Aufgrund von Erfahrungen, von guten Erfahrungen im Kontakt. Also das wäre die Arbeitsweise bei Überflutung nach körperlichem Übergriff. Die Arbeitsweise bei emotionalem Verlust oder der Grenzüberschreitung auf emotionaler Ebene, die ist grundlegend anders. Ich hatte ja schon gesagt, in dem Fall spüren wir, dass das Nervensystem sehr viel Nähe braucht. Und da ist meine bevorzugte Arbeitsweise, dass ich relativ physisch nah an dem Klient dran bin und ihm primär helfe, sich zu trauen, nach außen zu gucken. Und das sind dann zum Beispiel so Fragen wie, bist du wirklich im Moment in akuter Lebensgefahr? Ist jetzt gerade jemand dabei, dich rauszuschmeißen oder dich zu verlassen? So, und das sind Fragen, wo ich einlade, mehr und mehr nach draußen zu gucken und die Idee, die hinter der Überflutung, die Überflutung auslöst, weil das ist ja ein Konzept im Verstand, wo das herkommt, nach und nach zugunsten eines realen Kontaktes aufzugeben. Und auch das geht in der Regel relativ schnell. Und das ist auch zu sehen, die physiologische Veränderung, sobald der Kontakt mit dem Außen hergestellt ist, sobald da mehr Kontakt da ist, kommt das Nervensystem zur Ruhe und auch andersrum, je mehr das Nervensystem zur Ruhe kommt, desto mehr guckt sich derjenige um und ach so, es passiert gerade gar nichts. Und das ist was für Menschen, die dann nicht betroffen sind, schwer nachzuvollziehen ist, dass jemand überhaupt nicht realisieren kann, dass er gerade nicht in Lebensgefahr ist. Ja, das ist also wirklich Arbeit, demjenigen dazu zu verhelfen, zu dieser Erkenntnis. Ja. Und dann kann man fragen, ja, wenn du jetzt aber dich traust, rauszugucken, ja, du guckst in die Runde, hier ist niemand, der dir irgendwas tun will oder der dich verlässt, macht das denn noch Sinn, in Tränen auszubrechen und einen verlorenen Kindanteil sozusagen auszuagieren? Und dann sagt derjenige natürlich nicht, ja, weil sich das viel besser anfühlt. Und ihr werdet immer hören, dass diese vielen Tränen, dass sich das für denjenigen eben selber nicht gut anfühlt. Das sind keine Release-Tränen, die sich immer gut anfühlen, sondern das ist für der Betroffene leidet darunter. Das hat auch nichts damit zu tun, dass da irgendwas Therapeutisches passiert. Ja, ich höre das ja oft, da kommen dann Leute zu mir und sagen, sie machen seit 30 Jahren Therapie, andersrum, die kommen zum ersten Mal rein, brechen sofort in Tränen aus, sind völlig instabil und sagen mir, sie machen seit 30 Jahren Therapie und sie sind dabei in der Vergangenheit da, man muss in die Vergangenheit reingehen. Und wenn dann derjenige eine Verschmelzungsstruktur hat und damit identifiziert ist, mit diesem Vorgang zu kollabieren und Tränen zu produzieren und das noch von der Therapie bedient wird sogar und dann noch als irgendwie Prozessvorgang fehlinterpretiert wird, dann bringe ich jemanden wirklich in eine katastrophale Situation rein. Und deswegen ist es so wichtig, das genau zu sehen, was da läuft. Und das kann man meiner Ansicht nach nur, wenn man in Traumatherapie und diesen Vorgängen ausgebildet ist. Sonst kann man das meiner Ansicht nach weder richtig einordnen noch adäquat bearbeiten. So. Also das ist diese Unterscheidung zwischen den beiden Überflutungsarten.